Nur der Gedanke an dich und ich spüre die Liebe zu dir. Bis zum letzten Atemzug will ich dich lieben. In allen Krisen, wenn ich ganz unten bin, will ich dich lieben. Jesus, the very thought of you fills my heart with love. Nur der Gedanke an dich macht mich voll von Liebe zu dir. Wer kann das sagen? Kannst du das sagen? Das kann jemand sagen, der die Freiheit Christi so ganz voll erfährt. Das ist möglich in der Freiheit in Christus. So groß ist die. Wenn wir heute eine Umfrage machen würden, was macht einen Christenmenschen aus? Mach das mal. Mach mal eine Umfrage. Was macht einen Christenmenschen aus? Ich bin sicher, da käme nicht raus, ein Christenmensch ist jemand, der frei ist. Ein Christenmensch ist jemand, der durch Freiheit gekennzeichnet ist, charakterisiert. Das wäre nicht das Ergebnis. Das Ergebnis wäre vielleicht, das ist jemand, der eine christliche Ethik hat, der in manchen Bereichen der Zeit hinterherläuft. Das ist jemand, der muss das eine und darf das andere nicht. Vielleicht wären das Dinge, die herauskämen. Aber nicht, der Christ ist frei, er ist ein freier Mensch. Aber genau das ist eins der entscheidenden Merkmale, die uns als Jünger Jesu, die uns als Gläubige in Christus kennzeichnet. Ich will nicht viel über Freiheit reden, wenn ich nicht wenigstens kurz definiert habe, in einem einzigen Satz. Freiheit ist das, tun zu können, was Gott will. Freiheit ist das, tun zu können, was Jesus möchte. Das ist super, das ist gut. Wenn du das tust, was Jesus möchte, dann bist du glücklich. Es gibt kein größeres Glück. Das sage ich dir jetzt hier zu. Und es gibt kein größeres Glück für deine Mitmenschen. Wenn du das tust, was Jesus möchte, dann ist das wunderbar für deine Mitmenschen. Und wenn die ganze Welt täte, was Jesus möchte, dann könnten wir wirklich Schwerter zu Pflugscharen machen. Das ist Freiheit. Das ist die Freiheit, von der ich heute spreche. Das Wort wird häufig kommen. Neue Freiheit. Wir haben so viel darüber geredet im ganzen Galaterbrief, weil das ein Leitthema ist. Und so ist es heute auch wieder. Wisst ihr, wenn ihr ein Samenkorn sät, die Veronika zum Beispiel weiß das, in diesem kleinen Samenkorn, da ist die gesamte genetische Information der Pflanze, die nachher entsteht. Die gesamte genetische Information. In dem Samen, das Christus durch den Glauben in uns sät, da ist die gesamte Fülle Christi leibhaftig. Da ist die gesamte Freiheit, die Christus uns gibt. Das kleine Samenkorn, was er durch Glauben in uns sät. Ich lese den Predigtext von heute, das sind drei Verse, 13, Galater 5, 13 bis 15. Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem, 3. Mose 19, 18, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr aber euch untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Bis dahin der steile Predigttext. Es beginnt mit, liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe Jünger Jesu, ihr seid zur Freiheit berufen. Zur Freiheit berufen. Diese Freiheit ist keine Freiheit, die man in einem aussichtslosen Kampf erringen muss. In einem aussichtslosen Kampf gegen unsere Sünden. Gegen die Sorgen und die Probleme und die Lasten des Alltags. Gegen die Traurigkeiten und das Leid des Alltags. Gegen unsere sündhafte Natur. Nein, es ist kein aussichtsloser Kampf. Es ist ein hoffnungsvoller Kampf. Es ist ein hoffnungsvoller Kampf. Und warum ist das so? Weil wir zur Freiheit berufen sind. Deshalb ist es nicht aussichtslos, sondern hoffnungsvoll. In den 80er Jahren, da bestieg der Boris Becker den Tennis-Olymp. Und das hat mich motiviert und dann habe ich auch Tennisstunden genommen. Und dann stellte ich fest, ich bin ja leidlich gut. Und da bin ich auch in einen Tennisverein gegangen und habe da gespielt. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. So, und wenn jetzt einer zu mir gesagt hätte, du bist berufen zum nächsten Boris Becker, dann hätte ich damals schon in meiner jugendlichen Überheblichkeit gesagt, selbst wenn ich Tag und Nacht trainiere, jahrelang, dann werde ich niemals ein zweiter Boris Becker werden. Da fehlt einfach was. Ja, da fehlt einfach was. Kann zwar besser werden, aber das, was uns Christus versprochen hat, diese Freiheit, zu der uns Gott berufen hat, die ist kein vergeblicher Kampf. Sie ist hoffnungsvoll. Er gibt uns die Freiheit. Nur was müssen wir tun? Müssen wir was tun? Wir sollen nicht auf uns sehen. Wir sollen nicht so viel auf unseren alten Menschen gucken. Wir sollen nicht so viel auf unseren sündhaften Menschen gucken. Wohin sollen wir schauen? Hebräer 12, 2. Auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Der bekannte Psalm 121, dieser Vers, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe steht in dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Kampf für diese Freiheit ist hoffnungsvoll. Warum? Das hören wir in 1. Thessalonicher 5. Treu ist der, der euch beruft. Aber wer beruft uns denn zu dieser Freiheit? Gott selbst ist es, der uns beruft. Und dann kommt noch ein ganz steiler Nachsatz. Er wird es auch tun. Er wird es auch tun. Es ist erstens Gott, der uns beruft. Und zweitens, er ist es, der uns diese Freiheit schenkt. Und der das kann. Und es steht in seiner Macht. Und darauf sollen wir schauen. Wenn er euch zur Freiheit beruft, dann kann er euch auch Freiheit schenken. Und das ist gewiss. Ja, da steht immer noch das Erste jetzt. Ja. Dankeschön. Die Frage ist nun, was treibt uns? Was ist die treibende Kraft? Ich habe es eben schon gesagt. Was ist die treibende Kraft? Was ist die Art dieser Freiheit? Was ist das Wesen dieser Freiheit? Ich nehme mal das Beispiel eines Flusses. Ein Wasserstrom, der fließt immer bergab. Der fließt immer dem Gefälle gemäß. Bergauf, das wäre schwierig. Der fließt immer dem Gefälle gemäß. Das will er. Das steckt in ihm. Bis er das Meer erreicht. Das ist Freiheit. Oh, ihr könntet sagen, nein, das ist Determinismus. Der muss ja. Der hat ja gar keine Wahl. Wisst ihr, was die Freiheit dieses Flusses ist? Er muss sich dabei nicht anstrengen. Der tut das einfach. Das läuft einfach. Das ist natürlich. Der muss, jetzt nicht im physikalischen Sinne gedacht, der muss keine Leistung erbringen. Das läuft. Liebe Freunde, das ist unsere Freiheit. Wer und was ist unser Gefälle? In diesem Bild gesprochen. Es ist die Liebe Christi, die uns drängt. Das sagt Paulus im 2. Korinther 5, denn die Liebe Christi drängt uns. Sie bewegt uns. Sie ist unser Gefälle. Sie bewegt uns. Sie drängt uns. Und deshalb kann auch Johannes sagen, im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und jetzt kommt, und seine Gebote sind nicht schwer. Und seine Gebote sind nicht schwer. Warum und wann sind sie nicht schwer? Unter welchen Voraussetzungen sind sie nicht schwer? Wenn die Liebe Christi uns drängt, uns bewegt, wenn die Kraft Gottes uns bewegt, wenn der Heilige Geist uns bewegt, wenn das Wort Gottes uns bewegt. Im Alten Testament kamen die Gesetze, die Gebote vom Sinai, sie kamen von außen an den Menschen heran. Sie kamen als Forderungen an den Menschen heran, als gute Forderungen, als göttliche Forderungen. Aber sie kamen von außen heran. Und dann merkten die Menschen Israels, dass für die Erfüllung dieser Gesetze mehr als menschliche Kraft erforderlich ist. Sie merkten, wir müssen daran scheitern. Wir werden daran scheitern. Das hat die Geschichte gezeigt. Heute aber hat Christus uns sein Gesetz in unsere Herzen gegeben. Das sagt Hesekiel über Israel, das gilt auch für uns. Er hat ein neues Gesetz in unsere Herzen geschrieben. Die Engländer sagen, it's an internal law. An internal law. Ein inneres Gesetz, das unsere Herzen bewegt. So wie Römer 6, 17 sagt, wir sind von Herzen gehorsam geworden. Nicht einfach nur Glaubensgehorsam, nein, wir sind von Herzen gehorsam geworden, weil er unser Herz anrühren kann und will und das auch tut. Ja. Ein praktisches Beispiel. Du kennst jemanden in der Gemeinde oder vielleicht in deinem Bekanntenkreis, mit dem würdest du nicht in Urlaub fahren. Ja? Kennt ihr das? Der ist einfach schwierig. Der ist einfach so komisch. Genauso komisch wie ich selbst. Ne? Ja. Der ist einfach... Mit dem kann man nicht gut Kirschen essen. Wisst ihr, was die Freiheit in Christus ist? Wenn Christus mir die Freiheit gibt, dann entschließe ich mich in dieser Freiheit, für diese Person zu beten. Und nochmal zu beten. Und immer wieder zu beten. Und dann begegne ich ihr freundlich. Ich entschließe mich, ihr freundlich zu begegnen. Ich entschließe mich, sie mal zu loben. Ich entschließe mich, ihr lächelnd zu begegnen. Vielleicht wird der eine oder andere sagen, und das ist ja Heuchelei. Nein, es ist keine Heuchelei. Warum nicht? Weil der Geist Gottes mich dazu treibt. Weil die Liebe Gottes mich dazu treibt. Weil ich gehorsam sein will von Herzen. Ich will diese Person lieben. Das ist eine riesige Freiheit. Und wisst ihr, wenn ihr das tut, wenn wir das tun, dann passiert noch etwas viel Größeres als das. Dann setzt Gott noch einen drauf. Der Rainer weiß schon, was ich jetzt sage. Ich gewinne diese Person lieb. Das macht er. Das macht er. Ich kann das bezeugen. Ein Beispiel. Ich war Lehrer und dann wechselte ich die Schule und ich bekam eine neue Klasse als Klassenlehrer. Und wenn man die Schule wechselt und neu an eine Schule kommt, dann kriegt man die schlimmste Klasse überhaupt, weil die anderen sie nicht wollen. Oder die schwierigste, wenn ich es mal so sagen soll. Und ich kam in diese Klasse, liebe Gemeinde, und die nächsten Wochen habe ich auf der Toilette geweint. Nicht, weil ich traurig war über sie, sondern weil die mich dermaßen auf die Palme brachten. Und dann gab mir Gott die Gnade, für sie zu beten, jeden Tag. Und als sie dann die Mittelstufe beendet hatten und ich sie abgeben musste, wisst ihr was, ich wollte sie nicht abgeben. Weil ich sie lieb gewonnen hatte. Und es war wechselseitig. Ich wollte sie gar nicht abgeben mehr. Was sowas macht Gott? Freiheit, das nennt man Freiheit. So, nächstes Kapitel. Ja, jetzt komme ich auf das zu sprechen, auf das Volker Heckel letzte Woche auch schon zu sprechen kam. Ich greife es noch einmal auf. Hier in diesem Text, den wir eben gelesen haben, sind drei Imperative, auf Deutsch drei Befehle, Anweisungen. Ich lese sie nochmal. Seht zu, das ist das Erste, ihr seht es hier. Macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch. Macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch. Da sage ich nachher noch was zu. Zweitens, dient einander durch die Liebe. Zweiter Imperativ. Dient einander durch die Liebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist dasselbe. Und drittens, habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt, dass ihr nicht voneinander gefressen werdet oder anders ausgedrückt, beißt und fresst euch nicht gegenseitig. Drei Befehle, Imperative. Hey Paulus, was ist mit dir los? Du predigst uns die Freiheit. Du predigst uns, wir sollen nicht mehr unter dem Gesetz sein. Wir sind frei vom Gesetz. Was ist denn jetzt los? Willst du uns wieder unter das Gesetz bringen? Keinesfalls. Keinesfalls. Volker Hegel hat letzte Woche schon darauf hingewiesen, wie diese Imperative zu lesen sind. Sie erinnern uns an unser neues Leben. Sie erinnern uns, wie wir gestaltet sind in Christus, mit Christus, durch Christus. Sie erinnern uns an unsere neue Kreatur. Sie erinnern uns an unsere neue Freiheit. Sie erinnern uns. Sie ermahnen uns dazu, sie ermutigen uns. Ermahnen und ermutigen liegt oft nah beieinander. Es ist interessant, was der Jakobus sagt im ersten Kapitel. Da geht es um Hörer und Täter des Wortes. Und da sagt er, denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht im Spiegel anschaut und bald vergessen hat, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, der wird glückselig sein in seinem Tun. Paulus will uns erinnern, so seid ihr gestaltet in Christus. Das ist euer neues Leben in Christus. Das ist deine neue Kreatur in Christus. Er will uns daran erinnern, weil wir vergessen. Er setzt uns den Spiegel vor. Wir brauchen das immer wieder. Uns muss der Spiegel vorgehalten werden, damit wir sehen, wie Gott uns haben will, damit wir sehen, wie wir gestaltet sind in Christus. Wie hält er uns den Spiegel vor? Im Gebet tut er das. Im Gottesdienst tut er das. In der Gemeinschaft mit anderen Christen tut er das hoffentlich. Im Lesen seines Wortes tut er das. Er zeigt uns, so, dazu habe ich dich berufen. Das ist die Freiheit, die ich dir schenken möchte. Wunderbar. Wir müssen immer wieder an diese große Freiheit erinnert werden, ermutigt und ermahnt. So, jetzt gehe ich mal auf die drei Imperative ein am Schluss. Erster Imperativ, macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch. Was heißt das? Kannst du bitte die nächste? Ja, danke. Nochmal die nächste. Danke. Was heißt das? Das heißt, begeht nicht eure Lieblingssünden und rechtfertigt das mit eurer Freiheit. Sündigt nicht unter dem Vorwand der christlichen Freiheit, weil unsere Freiheit nicht eine Freiheit zur Sünde ist, sondern eine Freiheit von der Sünde. Wir haben die Freiheit, nicht zu sündigen. Und deshalb will ein Mensch in Christus, der will sich auch gar nicht rechtfertigen für seine Lieblingssünden. Das möchte sein Herz nicht, sein menschliches schon. Aber nicht das mit dem Geist gefüllten. Das will er gar nicht. Er will keinen Vorwand liefern. Er will weniger sündigen, nicht mehr. Das ist die Freiheit, die Christus uns gibt. Zweitens, die Freiheit, den Nächsten zu lieben. Ja, das haben wir eben gehört, das lese ich gleich nochmal vor. Die Freiheit, den Nächsten zu lieben. Ich lese mal einfach diese Passage noch einmal aus dem 1. Korinther, Kapitel 13. Ich glaube, die meisten von uns kennen das. Das ist ein Ausschnitt. Die Liebe ist langmütig, geduldig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Die Liebe bläht sich nicht auf. Sie plustert sich nicht auf. Sie stellt sich nicht dar. Die Liebe ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie lässt sich nicht böse machen. Sie lässt sich nicht ärgern. Sie lässt sich nicht hier innen drin hart machen. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie rechnet es nicht an. So als wäre es nicht geschehen. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie erträgt alle Macken und Fehler und Sünden und was weiß ich nicht was beim anderen Menschen. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie glaubt alles, das heißt nicht, sie glaubt an den Shintoismus, an den Hinduismus, an den Islam und dann auch noch ans Christentum. Nein, sie glaubt alles bedeutet, unter anderem, sie unterstellt dem Nächsten kein Böses und keine Lüge. Oh, ist das nicht naiv? Nein, es ist nicht naiv, weil wir einen großen Gott haben, zu dem wir beten für diesen Menschen. Und weil der diesen Menschen verändern kann. Und will, weil er ihm begegnen will. Er glaubt alles und hofft alles und erduldet alles. Liebe Freunde, wenn ich das höre, ich hoffe, es geht euch genauso. Ich hoffe so sehr, es geht euch genauso. Da werde ich so klein mit Hut. Dann kommt es mir vor, als ob ein schwer Arthritis-Kranker gesagt bekommt, du musst jetzt einen Marathonlauf machen. 42,19 Kilometer. Oder 41,19 Kilometer. Rund 42 Kilometer. Du musst einen Marathonlauf machen. Aber wenn wir das meinen, dann schauen wir auf den alten Menschen. Und der wird daran krachend scheitern und scheitert jeden Tag und jede Minute und jede Sekunde. Diese Aussagen erinnern uns an das, was Gott durch den Glauben als Samen in unsere Herzen gesät hat. Das ist die Freiheit in Christus. Diese Freiheit haben wir durch, mit, in Christus. Das ist das Potenzial. Dafür öffnet er uns den Blick. Hier, schaut mal. Ich erinnere euch, ich ermutige euch, ich ermahne euch. Das ist die Freiheit, die ich euch gebe. Das geht nicht von heute auf morgen oder von jetzt auf nun, wenn kein Wunder passiert. Aber Gott arbeitet. Ihr kennt ja dieses Wort, der das gute Werk an euch getan hat, der wird es auch vollenden. Die Vollendung kommt später, wenn wir im Himmel sind. Aber er ist dabei, er tut ein gutes Werk. Er geht mit uns Schritt für Schritt. Und dann stehst du eines Tages vor Gott und dann hast du vielleicht von diesen 42 Kilometern einen geschafft. Mit der Hilfe Gottes. Natürlich. Ja? Sonst hättest du keinen Meter geschafft. Und du hast einen Kilometer geschafft von diesen 42 mit der Hilfe Gottes. Dann stehst du vor ihm und du musst nicht schamrot werden und du musst dich nicht schämen und du darfst mutig vor den Thron treten, weil er sich freut über diesen einen Kilometer. Er freut sich. Und was ist mit den anderen 41 Kilometern? Was ist mit den anderen? Die sind am Kreuz gelandet. Die sind am Kreuz Christi festgenagelt, angenagelt, abgegolten, bezahlt. Und wenn du dann vor ihm stehst, dann trägt er dich in einem Moment über die Ziellinie. In einem Moment. Wer das gute Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden. Dritter Imperativ. Ich sag's mal so, fresst euch nicht und beißt euch nicht gegenseitig. Es hängt ja mit dem zweiten Imperativ zusammen, ja? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Beißt euch nicht und fresst euch nicht gegenseitig. Dazu muss ich ganz kurz in den Kontext des Galaterbriefs reingehen. Wer fraß sich und biss sich denn da? Da waren in den galatischen Gemeinden Judaisten, die forderten, man müsse sich beschneiden lassen, das jüdische Gesetz halten und so weiter und so fort. Und zwar forderten sie das von den Heidenchristen. Und da war Streit. Sie stritten. Da war Kampf. Denn die Judaisten wollten nicht locker lassen. Sie wollten den Heidenchristen befehlen sozusagen, hey, ihr müsst auch das Gesetz des Mose halten. Streit. Kampf, beißen, fressen. Was hat das mit uns zu tun? Wir haben ja keine Probleme mit dem jüdischen Gesetz, oder? Oder mit Beschneidung und so Ähnlichem, hat letzte Woche auch der Volker Heckel schon gesagt. Doch, da ist was für uns. Da ist was für uns. Ihr sollt nicht streiten miteinander. Ihr sollt nicht kämpfen miteinander. Ihr sollt euch nicht gegenseitig picken wie die Hühner. Ihr sollt, ich sag mal, ihr dürft, ihr habt die Freiheit dazu. Die Meinung des anderen zu respektieren. Ihr sollt euch nicht streiten über Meinungen. Ihr sollt euch nicht streiten über theologische Lehrsätze, über Theologien. Ihr sollt den anderen in seinem Glauben stehen lassen. Ihr sollt den Glauben des anderen respektieren. Aber muss ich nicht darauf achten, dass niemand einer Irrlehre auf den Leim geht? Muss ich nicht darauf achten, dass die gesunde Lehre bewahrt wird? Ja, auf jeden Fall, natürlich. Aber wisst ihr, was die Freiheit in Christus ist? Wir können über all diese Dinge reden. Wir haben die Freiheit zum Dissens, wenn wir einander in Achtung, in Respekt, in Liebe, in Sanftmut, in Geduld begegnen. Dann können wir über alles sprechen. Da haben wir die Freiheit, über alles zu reden. Das hat mir die Ulama mitgeteilt, was da steht, als sie von der Lahö kam. Liebhaben, nicht Recht haben. Das ist die erste Devise. Liebhaben, nicht Recht haben. Und dann können wir über alles sprechen. Dann haben wir Freiheit zum Dissens. Und wir können uns gegenseitig zurechtbringen in der Liebe Christi. Letztes Wort für heute. Wie gewinne ich diese Freiheit? Zwei Punkte. Die hat Ebo auch schon angesprochen heute Morgen. Zwei Punkte. Erstens, Gebet. Wie gewinne ich diese Freiheit? Erstens, Gebet. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet und es wird euch gegeben. Glaubt ihr das? Ich meine, wenn ich für mich selber bitte, eigensüchtig, wie ich nun mal bin, oder ich bete Schlechtes, ich bete etwas, das Gott nicht gefällt oder das nicht gut für mich ist, dann bin ich so dankbar, dass Gott mein Gebet nicht erhört. Aber hier, liebe Freunde, er hat gesagt, du bist zur Freiheit berufen. Das hat er versprochen. Das hat er zugesagt. Meint ihr denn, wenn ihr um diese Freiheit bittet, er wird das nicht erhören? Bittet und euch wird gegeben. Klopft an und euch wird aufgetan. Sucht und ihr werdet finden. Das haben wir schon häufiger gehört, aber das ist das A und O. Schreit zu ihm, wendet euch an ihn, bittet um diese Freiheit. Zweitens, Vertrauen. Ja, nicht Selbstvertrauen. Zuversicht in das, Zuversicht darauf, sagt man, dass Gott das tun kann, was er verheißt. Zuversicht, dass er das ausführt, was er verspricht. Getreu ist der, der euch ruft. Er wird es auch tun. Glauben, das Hoffen. Und ich darf euch sagen, im Namen Gottes, wenn ihr das tut, dann werdet ihr mehr und mehr die Freiheit Christi erfahren. Amen.